Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag. Heute Morgen haben wir das Thema von Ur nach Salem vor uns, auf den Spuren Abrahams. Es geht um geistliche Lektionen aus der Geschichte Abrahams für uns heute. Nach strenger biblischer Chronologie, die alle Zahlen in der Bibel ernst nimmt und sie auch in einem geschlossenen System widerspruchsfrei zusammenfügt, da kommen wir als Geburtsjahr Abrahams in Ur in Chaldäa auf das Jahr 2111 vor Christus. Er lebte also in den Jahrhunderten gleich nach der Sintflut. Ich lese aus 1. Mose 11, Vers 27. Und dies sind die Geschlechter Taras. Tara zeugte Abram, Nahor und Haran. Und Haran zeugte Lot. Und Haran starb vor dem Angesicht seines Vaters Tara in dem Land seiner Geburt zu Ur in Chaldäa. Wir sehen hier die 10 Generationen von Sem bis Abraham. Es gab 10 Generationen von Adam bis auf Noah, dann kam die Sintflut und danach geht es weiter mit Noahs Sohn, eben Sem, bis auf Abraham, 10 Generationen. Man beachte die letzten 4 Generationen, Nummer 7, Serug, dann Nahor, Tara, Abraham. Wir machen immer ein bisschen archäologische Streiflichter zwischendurch. Die Namen Serug, Nahor, Tara und Abraham sind typisch für die Zeit um 2000 vor Christus. Das ergibt sich aus dem Zeugnis der altassyrischen und babylonischen Texte, die man ausgegraben hat. Und das ist wichtig aus dem Grund, in der liberalen Theologie, in der Bibelkritik wird ja behauptet, dass diese Patriarchengeschichten reine Erfindungen seien aus dem ersten Jahrtausend vor Christus. Und da müssen wir sagen, oh, das waren aber gute Erfinder. Die über 1000 Jahre, weit über 1000 Jahre nach den Ereignissen oder den erfundenen Ereignissen genau wussten, welche Namen man wählen muss, um eben wirklich mit der damaligen Zeit übereinzustimmen. Wir haben den Bibeltext gelesen von der Stadt Ur in Chaldäa. Chaldäa ist die Bezeichnung für den heutigen Südirak, wird in der Bibel auch genannt das Land Sinear oder auch Babylonien. Ur liegt 150 Kilometer westlich von Basra. Im Gegensatz zu Ur bei Haran, das in den Eblattafeln zu finden ist, wird es genannt Ur in Chaldäa. Bei den Ausgrabungen in Ur haben sich zunächst Taylor Verdienst voll gemacht, das war 1854 bis 1855. Aber später, nach dem Ersten Weltkrieg, hat Thompson und Hall 1918 bis 19 dort gegraben und der berühmteste Gräber ist dann Sir Leonard Woolley, 1922 bis 1934. Also so zwischen den zwei Weltkriegen hat er ganz enorm viel ausgegraben und dadurch wurde uns Ur aus der Bibel durch die Archäologie bedeutend näher gebracht. Und darum wissen wir heute, dass zur Zeit Abrahams der Euphrat in der Nähe der Stadtmauern vorbeifloss. Der Euphratlauf heute ist nämlich deutlich anders geworden. Und dadurch hatte man von Ur aus einen Zugang zum Meer, auch die Küste war ganz anders im Verlauf damals. Also von Ur hatte man einen schnellen, einfachen Zugang zum Meer. Das war ideal für den Handel. Um 2100 vor Christus war Ur die reichste Stadt von Mesopotamien. Die reichste Stadt des Zweistromlandes zwischen Euphrat und Tigris. Es war eine Stadt von Kunsthandwerkern und Kaufleuten. Sie hatten eine tiefe Verachtung für Nomaden, die am Rande der Wüste lebten. Das zu wissen ist interessant aus dem Grund, weil wir ja später noch sehen werden, wie Abraham schließlich bereit wurde, eine Art Nomade zu werden. Aber das war also gar nicht das, was seine Gesellschaft hochachtete. Hier sehen wir die Zikkurat von Ur. Eine Zikkurat ist ein religiöser Stufenturm zur Verehrung von Göttern in der Natur. Die Zikkurat von Ur war nichts anderes als eine Nachbildung des einstigen Turmes von Babel, der aber nicht vollendet worden war. Man hat das gesamte Tempelgebiet in Ur, also um diesen Stufenturmtempel herum, freigelegt. Auch Teile der Wohn- und Gewerbeviertel der Stadt. Und so hatte Leonard Woolley eben auch den Königsfriedhof aus der Zeit von Abraham entdeckt, mit Kunstschätzen aus Gold, Silber, Bronze und Edelsteinen. Ebenso gehören tausende von Keilschrifttafeln zu den Fundgegenständen aus Ur. Es handelt sich um Verwaltungsaufzeichnungen, aber auch literarische Texte und das bis in die Zeit des 4. Jahrhunderts vor Christus. Hier in Josua 24 haben wir ein Zeugnis aus späteren Jahrhunderten über Abraham, über Vater Abraham. Josua sagte nämlich am Landtag von Sichem im 16. Jahrhundert vor Christus, also einige Jahrhunderte nach Abraham, Folgendes: So spricht der Herr, der Gott Israels: Eure Väter wohnten vor Alters jenseits des Stromes. Tara, der Vater Abrahams und der Vater Nahors, und sie dienten anderen Göttern. Und ich nahm Abraham, euren Vater, von jenseits des Stromes und ließ ihn durch das ganze Land Kanaan wandern. Und ich mehrte seinen Samen und gab ihm Isaak. Also hier wird uns mitgeteilt, dass Ur in Chaldäa jenseits des Euphrats war. Das entspricht heute nicht mehr den geografischen Verhältnissen. Da liegt eben vom Land Israel oder von der Wüste Sinai aus gesehen, da liegt das liegt Ur diesseits des Euphrats. Aber wir wissen, wie sich der Verlauf der Kanäle des Euphrats geändert hat. Und damals, zur Zeit Abrahams, war Ur effektiv jenseits. Aber was wir hier weiter erfahren, ist dieses: Abraham war ein Götzendiener. Und auch Tara, sie dienten anderen Göttern. Auch in Josua 24, 14 wird das nochmals bestätigt. Und nun fürchtet den Herrn und dient ihm in Vollkommenheit und in Wahrheit und tut die Götter hinweg, welchen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben. Und dient dem Herrn. Und wenn es übel ist in euren Augen, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Ob den Göttern, welchen eure Väter gedient haben, die jenseits des Stromes wohnten, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Also auch hier wird nochmals gesagt, dass die Vorfahren Abraham, Tara, dass sie anderen Göttern gedient haben. Und zwar den sumerischen Göttern. Denn Ur war damals eine sumerische Stadt. Das bedeutet übrigens nicht, dass Abraham ein Sumerer war. Denn seine Familie ist offensichtlich dort eingewandert. Aber das war sumerische Kultur. Übrigens finden wir in diesem Text drei Religionen, die ein Problem waren für Israel. Einerseits die sumerische Religion, der Abraham und Tara gedient hatten. Zweitens die Religion der Ägypter, denen die Nachkommen Abrahams, nachdem Jakob und seine Familie nach Ägypten hinabgegangen waren wegen der Hungersnot, schließlich gedient haben. Israel fiel nämlich völlig in den ägyptischen Götzendienst. Und schließlich wird hier noch erwähnt, sie müssen sich entscheiden, ob sie den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt, dienen wollen. Die Amoriter als Hauptstamm der Kanaaniter stehen eben für all diese Ureinwohner des Landes Kanaan. Also da geht es um die kanaanitische Religion. Diese drei Religionen waren eine Riesengefahr in der Geschichte Israels. Aber hier werden all diese Religionen abgelehnt. Josua sagt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und das ist völlig inkompatibel mit den anderen Religionen. Aber wir sehen, für Israel war das, in Zeiten, als sie in den Götzendienst fielen, war das kein Problem, sowohl kanaanitischen Göttern zu dienen oder ägyptischen, wie zum Beispiel dem goldenen Kalb. Und war kein Problem, sumerische Götter zu übernehmen. Das ist das Typische der falschen Religionen, dass sie ganz beliebig Vermischungen bewerkstelligen können. Für Buddhisten ist es kein Problem, zum Beispiel auch hinduistische Dinge aufzunehmen. Zum Beispiel Thai-Massage. Das ist eine buddhistische Massage, aber die kommt eigentlich aus dem Hinduismus und geht nach der Ayurveda-Methode der Hinduisten. Das ist für die kein Problem. Man kann Hinduismus und Buddhismus beliebig zusammenmischen. Und man kann auch andere Religionen weiter noch dazu mischen. Darum kann man auch Buddhisten antreffen, die sagen, Jesus ist uns auch wichtig. Wir verehren ihn auch. Nur die Frage ist dann, welcher Jesus? Denn das ist ja sicher nicht der Jesus, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Aber eben, das ist das Typische der falschen Religionen. Sie können sich beliebig ändern und sie können beliebig mit anderen Religionen gemischt werden. Und der Glaube der Bibel ist inkompatibel, unvereinbar mit allem anderen. Und darum sagt Josua, ich aber, als Gegensatz, aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ur war die Stadt des Mondgottes. Der Hauptgott von Ur, obwohl ja viele Götter verehrt wurden, aber der Hauptgott war der sumerische Mondgott Nanna. Ihm wurden fast alle göttlichen Eigenschaften zugesprochen in Hymnen, die man durch die Archäologie gefunden hat. Und da wird behauptet, Nanna, der Mondgott, habe sich die Stadt Ur als seine Stadt auserwählt. Und die schon erwähnte ausgegrabene Zikkurat in Ur war eben eine Zikkurat zu Ehren des Mondgottes. Das war ein Stufenturmtempel mit drei Stockwerken. Das sollte gewissermaßen ein künstlicher Tempelberg sein, weil es sehr flach ist im Südirak. Und oben auf dem Tempelberg dann ein Haus. Das war das Allerheiligste für den Mondgott, der da als Geist eben herabkommen sollte, nach der Vorstellung der Sumerer. In Römer 1 lesen wir davon, wie die Völker nach der Sintflut sich von dem einen wahren Gott abgewandt haben. Und sie haben begonnen, anstatt des Schöpfers Kräfte in der Natur zu verehren. Die Schöpfung zu verehren anstatt den Schöpfer. In Römer 1, 24 lesen wir, darum hat Gott sie, diese Völker, auch dahingegeben, in den Gelüsten ihrer Herzen in Unreinigkeit, ihre Leiber untereinander zu schänden, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf mehr Verehrung und Dienst dargebracht haben als dem Schöpfer, welcher gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Hier wird klar gemacht, dass nach der Bibel die Verehrung der Schöpfung anstatt des Schöpfers Götzendienst ist. Und darum ist es auch so eine ganz gefährliche Sache, wenn man heute so oft spricht von der Ehrfurcht vor der Schöpfung und den Schöpfer mit keinem Wort, mit keiner Silbe erwähnt. Da nimmt die Schöpfung eben den Platz des Schöpfers ein. Oder wenn ein Biologielehrer irgendwelche interessanten Dinge erzählt über Tiere und Pflanzen und sagt, wie die Natur das doch wunderbar eingerichtet hat, dann ist das 100% Götzendienst. Denn da wird der Natur etwas zugeschrieben, was nur der Schöpfer kann und was nur eben die Ehre des Schöpfers ist. Ich lese weiter in 1. Mose 11, jetzt Vers 29. Und Abraham war ja der frühere Name Abrahams, erst später wurde sein Name in Abraham geändert. Und Abraham und Nahor nahmen sich Frauen. Der Name der Frau Abrahams war Sarai und der Name der Frau Nahors Milka, die Tochter Harans, des Vaters der Milka und des Vaters der Jiska. Und Sarai war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Das ist schon sehr interessant, dass uns Mose das hier so aufgeschrieben hat. Denn wenn man jetzt den Hintergrund kennt, nämlich die Tatsache, dass die Sumerer lehrten, Nanna mache Menschen und Tiere zahlreich, dann folgt daraus, Nanna hatte völlig versagt. Denn Sarai war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Und trotzdem, Abraham und Sarai waren Verehrer des Mondgottes. Und auch der Name Abraham, den er trug, als er in Ur in Chaldäa war, ist interessant, denn Abraham heißt erhabener Vater. Vater, Ram, erhaben. Ja, was ist ein erhabener Vater ohne Kinder? Das geht ja nicht. Wir werden noch sehen, später gibt der wahre Gott Abraham einen neuen Namen und er heißt eben nicht mehr Abraham, sondern Abraham, Vater einer Menge. Und als solcher wurde er schließlich Vater Isaaks und damit Vater des Volkes Israel. Ein Volk, das eine große Nation werden sollte, und zwar die auserwählte Nation Gottes. Nun, es ist ja klar, dass der Mond Sarai nicht fruchtbar machen konnte. Denn mindestens seitdem die Amerikaner Menschen auf den Mond geschickt hatten, 1969, aber schon davor hatten sie ja jahrelang diverse Sonden hinaufgeschickt. Mindestens seit der Mondlandung ist doch klar, der Mond ist ein toter Stein. Staub bedeckt und erst noch voller Löcher. Also ein völlig zerschlagenes, zerfurchtes Gesicht. Wie soll eben so ein toter Stein eine Frau fruchtbar machen? Aber dann kam eben die große Wende. Abrahams Berufung wird uns in 1. Mose 12, Vers 1 beschrieben. Der Herr nun hatte zu Abraham gesagt. Wir sehen hier, dieser Satz ist plusquamperfekt übersetzt. In manchen Bibelübersetzungen steht, der Herr sprach zu Abraham. Im Hebräischen steht, Vayomer Adonai. Und das kann, je nach Zusammenhang, kann das mit, im Deutschen mit Präteritum, der Herr sprach oder sagte, übersetzt werden, oder mit plusquamperfekt, hatte gesagt. Und da kann man verschiedene sehr schöne Beispiele aus dem Alten Testament anführen, wo diese Verbform, die Vayikdol-Form, der Narrativ, eben zwingend mit Vorzeitigkeit übersetzt werden muss. Und hier ist das eben auch der Fall, wie ich gleich zeigen werde. Denn Mose greift hier zeitlich in 12 Vers 1 nochmals zurück und beschreibt, was der Herr zu Abraham gesagt hatte, als er noch in Ur war, bevor er dann auszog nach Haran. Nochmals. Der Herr nun hatte zu Abraham gesagt, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen, Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Stephanus erklärt uns die genaue chronologische Abfolge. In seiner Rede vor dem Sanhedrin in der königlichen Säulenhalle des Tempels sagte er Folgendes. Ich lese Apostelgeschichte 7 ab Vers 1. Der Hohepriester aber sprach, ist denn dieses also? Er, Stephanus, aber sprach, Brüder und Väter, hört, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Hier macht er klar, die Berufung aus Kapitel 12, Vers 1, fand in Ur statt, noch vor seinem Aufenthalt in Haran. Wenn man nämlich 1. Mose 11 einfach so liest, könnte man ganz leicht eben zur falschen Schlussfolgerung kommen. Aber zum Beispiel die Schlachter 2000 hat das ja in Vers 1 sehr gut mit Plusquamperfekt übersetzt und dann wird es sofort klar für den Bibelleser. Ich lese weiter in Apostelgeschichte 7, Vers 4. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und von da übersiedelte er ihn, nachdem sein Vater gestorben war, in dieses Land, in welchem ihr jetzt wohnt. Und er gab ihm kein Erbe darin, auch nicht einen Fußbreit. Und er verhieß, es ihm zum Besitztum zu geben und seinem Samen nach ihm, als er kein Kind hatte. Da sehen wir, Abraham wurde ein Nomade im Land der Verheißung. Aber da muss uns noch weiteres auffallen. Stephanus sagt, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham. In 1. Mose 12 haben wir nur gelesen, dass Gott zu ihm gesprochen hat. Aber hier wird klar, das war nicht nur eine Audition, dass er die Stimme Gottes gehört hatte, sondern es war auch eine Vision. Also er hatte die Herrlichkeit Gottes gesehen. Der Gott der Herrlichkeit erschien ihm. Und wenn wir an eine andere Erscheinung des Gottes der Herrlichkeit denken, im Zusammenhang mit der Bekehrungsgeschichte von Saulus, der zum Paulus wurde, müssen wir Folgendes beachten. Apostelgeschichte 22, 13. Paulus gibt sein Zeugnis und sagt, als er die Christen verfolgte und gegen Damaskus kam, wie er da eben eine Begegnung hatte mit dem Auferstandenen. Und er sagt, vom Himmel her kam ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die mit mir reisten umstrahlte. Paulus erklärt, das war um Mittag. Also wenn die Sonne ganz besonders stark und intensiv ist, und das in Damaskus. Aber dieser Glanz war ein Glanz, der die Sonne übertraf. Und wenn man sich nun vorstellt, dieses aschfahle Licht des Vollmondes. Die Sumäer bezeichneten Nanna als die Herrlichkeit des Himmels. Aber was ist das im Vergleich zu diesem Licht, das den Glanz der Mittagssonne übertraf? Und so erschien der Gott der Herrlichkeit Abraham. Wir haben bereits gelesen in Vers 1, und der Herr hatte zu Abraham gesagt, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft. Auf Hebräisch steht bei geh, lech, lecha. Aber lech allein heißt schon geh. Warum? Lech, lecha. Lecha heißt für dich, geh für dich. Das ist eine Ausdrucksweise, die man auch heute noch im modernen Hebräischen benutzt. Man kann sagen lech, aber man kann sagen lech, lecha. Und das ist intensiver. Und es heißt, geh in deinem eigenen Interesse. Es ist gut für dich, wenn du gehorsam bist. Und da lernen wir etwas. Natürlich war das für Abraham schwer, der ein reicher Bürger von Ur war, da auszuziehen und ein verachteter Nomade zu werden in den Augen der Leute von Ur. Aber Gott sagt, es ist gut, wenn du gehst. Und so können wir uns immer wieder sagen, wenn wir Gottes Gebote befolgen, auch dann, wenn wir aus irgendwelchen Gründen Mühe haben damit, es ist immer gut für uns. Es gilt immer, lecha, für dich. Es ist gut, es ist in deinem eigenen Interesse. Weiter haben wir in dieser Berufung gelesen, dass Gott Abraham verspricht, viele Nachkommen zu kriegen. Nicht nur einfach ein Kind, damit Sarai nicht mehr unfruchtbar wäre, sondern Gott sagt, Vers 2, und ich will dich zu einer großen Nation machen. Also nicht nur ein Kind. Und seine Nachkommenschaft soll nicht nur eine Nation werden, sondern eine große Nation. Und zwar nicht irgendeine große Nation, sondern das sollte das auserwählte Volk sein. Das Volk Gottes. Das Volk, das der wahre Gott als sein spezielles Volk bezeichnen sollte. Aber noch mehr. In dieser Verheißung erklärt Gott, und du sollst ein Segen sein. Und schließlich am Schluss von Vers 3, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Damit deutete Gott bereits an, was er später noch mehr Abraham gegenüber ausführen sollte und auch gegenüber den Propheten Israels. Aus diesem auserwählten Volk soll schließlich der Messias kommen, der Erlöser, der Retter der Welt. Und er sollte ein Segen sein, nicht nur für Israel, die Nachkommen Abrahams, sondern ein Segen für alle Völker der Welt. Und hier erkennen wir gleich, die Auserwählung Israels bedeutete nicht die Verwerfung der anderen Völker. Das wird oft falsch verstanden. Ich kenne jemanden, der Vater einer gläubigen Frau bei uns in der Gemeinde, der wird so zornig, wenn man spricht über Israel, das auserwählte Volk. Das macht ihn richtig wütend. Aber ich weiß, er versteht es falsch. Und er meint, das würde bedeuten, Gott lehnt alle anderen Völker ab. Und das ist genau nicht der Fall. Gott hat zwar nach der Sintflut und dem Turmbau von Babel und der Sprachenverwirrung die Völker ihre eigenen Wege gehen lassen. Aber in 1. Mose 11 hat Gott 70 Namen aufschreiben lassen im Zusammenhang mit allen Völkern dieser Welt. Und so ist 1. Mose 11 ein, kann man sagen, das Missionsdokument Gottes im Alten Testament. Es zeigt, obwohl Gott die Völker gehen ließ und sie haben dann in der Folge alle diese falschen Religionen in der Welt aufgebaut, aber Gott hat sie nie vergessen. Und darum im nächsten Kapitel, in Kapitel 12, wird Israel auserwählt. Und die Verheißung wird gegeben, dass aus diesem Volk der Messias käme als Segen. Aber Gott sagt, als Segen für alle Völker. Und so sehen wir, die Erwählung Israels ist die Chance für alle anderen Völker der Welt. Abraham hat das auch verstanden. Der Herr Jesus sagt nämlich über 2000 Jahre später in Johannes 8, Vers 56, Abraham, euer Vater, frohlockte, dass ihr meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Der Tag des Messias. Abraham hat das verstanden. Der Messias wird einmal kommen. Und er freute sich darüber. Und so sehen wir, im Kern haben wir da in 1. Mose 12 bei der Berufung Abrahams und der Berufung Israels bereits die Botschaft von Johannes 3, Vers 16. Dort steht nicht, also hat Gott Israel geliebt. Obwohl das auch stimmen würde. Aber es heißt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Aber das war Gottes Plan von alters her. Das ist nicht einfach plötzlich ein neuer Plan im Neuen Testament, sondern das Alte Testament bereitet das alles vor. Ein Segen für die ganze Welt. Abraham ist ja ausgezogen. Er war gehorsam. Und das wird uns so schön betont in Hebräer 11, wo die Glaubenshelden des Alten Testaments behandelt werden. Da steht in Vers 8, durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Hier lohnt es sich, ein bisschen griechische Grammatik zu lernen. Jetzt haben wir Hebräisch gelernt vorher ein bisschen. Und jetzt die Sprache des Neuen Testaments. Als er gerufen wurde, ist im Griechischen Partizip Präsens. Und das Hauptverb, er war gehorsam, das ist Aorist Indikativ. Und jetzt ist es folgendermaßen. Die griechische Grammatik funktioniert so. Ein Partizip Aorist und dann das Hauptverb, das würde bedeuten, das würde hier bedeuten im Zusammenhang, durch Glauben war Abraham, nachdem er gerufen worden war, gehorsam. Das wäre Vorzeitigkeit. Und würde da ein Partizip Futur stehen, dann wäre es Nachzeitigkeit. Aber hier steht das Partizip Präsens und das drückt Gleichzeitigkeit aus. Das drückt also aus, Abraham wurde gerufen und da war er auch gehorsam. Wir könnten uns das gut vorstellen und wir hätten Verständnis, wenn er 6 Monate Bedenkfrist genommen hätte. Soll ich wirklich hier alles verlassen, diesen Luxus, dieser Hochkultur von Ur und gehen? Aber Abraham war wirklich sofort gehorsam. Und das ist für Gott eben so schön, wenn wir nicht einfach lange zögern und doch nicht recht wollen, sondern mit Freudigkeit auf Gottes Ruf sofort antworten. Aber gehen wir zurück zu 1. Mose 11, 31. Und da lesen wir eben, wie das genau vor sich gegangen ist, als Abraham auszog. Und Tara nahm seinen Sohn Abraham und Lot, den Sohn Harans, seines Sohnes Sohn, und Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram. Und sie zogen miteinander aus Ur in Chaldäa, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen bis Haran und wohnten dort. Und die Tage Taras waren 205 Jahre und Tara starb in Haran. Jetzt sehen wir, wer übernahm damals die Führung? Das war nicht Abraham, sondern sein Vater Tara. Das ist eigenartig, nicht wahr? Und ein Riesenproblem, denn Gott hatte gesagt, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus. Er hätte also seinen Vater Tara verlassen müssen. Aber nein, Tara geht mit. Und noch schlimmer, er geht nicht nur mit, sondern er übernimmt sogar die Führung. Nun, Söhne sollen doch ihre Väter ehren. Ja, natürlich. Aber es geht nicht darum, dass er seinen Vater nicht geehrt hätte, wenn er ohne ihn gegangen ist. Denn Gott wollte das so. Und überhaupt, Abraham war schon längst erwachsen. Schon einige Jahrzehnte erwachsen. Und da muss man sich schon mal abgelöst haben von zu Hause. Und das ist ja ein Riesenproblem, dass es so viele erwachsene Söhne gibt, die verheiratet sind und die haben sich nie abgelöst von zu Hause. Da erklärt die Mutter, welche Vorhänge man haben muss. Es gibt's echt. Aber das ist nur so ein Beispiel zum Lachen. Dann gibt es noch solche, die nicht zum Lachen sind. Und das ist ein echtes Problem für viele Ehen, dass diese Ablösung nicht geschehen ist. Und das ist unbiblisch. Denn im Schöpfungsbericht erklärt uns ja Mose, am Schluss von 1. Mose 2, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Und die zwei werden ein Fleisch werden. Also Gott will, dass hier eine Ablösung geschieht. Das ist ganz, ganz wichtig, damit die neue Familie eine ganz neue Einheit wird und sich selbstständig entwickeln kann. Und das ist einfach gegen Gottes Plan, wenn das nicht so vollzogen wird. Und es gibt so viele Eheprobleme, die gar nicht sein müssen. Es gibt ja schon andere Probleme, nicht wahr? Wegen der Zahnbürste, wie die aufgestellt wird und alles Mögliche. Oder Dinge, die einfach am Boden liegen gelassen werden und so weiter. Aber eben zu diesen Problemen muss man nicht noch solche machen, die gar nicht nötig sind. Und noch ein Problem. Also das war ungehorsam. Abraham war gehorsam, aber er war gleichzeitig auch ungehorsam, als er Tara mitnahm. Aber der Bibeltext sagt noch mehr. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Er musste das Vaterhaus verlassen, Tara, aber auch die Verwandtschaft. Und wir haben gelesen, Lot, sein Neffe, ging auch mit. Das hätte nicht so sein dürfen. Und da sehen wir, wie die Bibel eben realistisch ist. Sie verherrlicht nicht irgendwie Menschen, indem sie einfach ausblendet, was nicht so gut war. Das ist so typisch für die Geschichten der Völker. Ihre Legenden und Mythen von großen Vorfahren. Da werden alle ihre Vorzüge vorgestellt, aber ihre Verfehlungen, ihre Schwächen, das ist nicht so das Thema. Und da sehen wir, das ist auch ein Argument eben für die Glaubwürdigkeit der Bibel, dass das in der Bibel ganz anders ist. Da wird Abraham so beschrieben, wie es war. Da wird auch ein König David so beschrieben, wie er war. Und Salomo und so weiter. Da wird nichts beschönigt. Und das spricht für die Wahrheit der Bibel und ist ein ganz deutlicher Kontrast gegenüber all den Überlieferungen der Völker rund um Israel herum und über die ganze Welt hinweg zerstreut. Und da sehen wir so realistisch, man kann gehorsam sein und gleichzeitig auch ungehorsam. Aber das hat Folgen. Und wenn wir ja bereits schon weitergelesen haben, da haben wir gesehen, sie wollten an das Ziel gehen, das Land Kanaan. Aber der Bibeltext sagt in Vers 31 von Kapitel 11, und sie kamen bis Haran und wohnten dort. Die blieben in Haran, in der heutigen Südtürkei, hängen. Das war ganz naheliegend, dass sie übrigens in die Türkei hinaufgingen, aus dem Südirak. Denn der Weg vom Südirak direkt ins Land Kanaan wäre durch die Wüste gegangen, durch die sogenannte syrische Wüste. Und das ist ein sehr gefährlicher Weg. Eine tödliche Wüste. Und so war das üblich im Altertum, wenn man aus dem Gebiet des Irak eben in das Gebiet des späteren Landes Israel gehen wollte, da machte man den Umweg nach Norden, nämlich über den fruchtbaren Halbmond. Ich meine, das fruchtbare Gebiet dort hat so die Form wie ein Halbmond. Darum sagt man fruchtbarer Halbmond. Also das hat mit Nanna nichts zu tun. Und das bedeutete also, von Ur aus konnte Abraham den Lauf des Euphrats hinaufgehen, da war immer Wasser da, und in die heutige Südtürkei nach Haran, und von dort aus konnte dann wieder über das fruchtbare Gebiet nach Südwesten hinabstechen. Aber die blieben hängen in Haran. Und so sehen wir, Ungehorsam führt dazu, dass wir blockiert werden im geistlichen Leben. Und es geht irgendwo nicht mehr weiter. Aber schließlich ging es ja doch weiter. Aber da brauchte es viel, denn Vers 32 sagt, und die Tage Taras waren 205 Jahre und Tara starb in Haran. Sein Vater musste sterben. Und erst dann ging die Reise weiter. Der Ungehorsam, kann man sagen, musste in den Tod. Und es ist so, Tara wurde 205 Jahre alt, das war für die damalige Zeit eben noch möglich. Ich war, Noah wurde ja sehr, sehr alt, aber in den 10 Generationen, dann über Sem bis auf Abraham, geht das Alter kontinuierlich runter. Und zwar in ein, man kann all diese Zahlen, kann man schön in eine negative exponentielle Funktion aufzeichnen. Also so in ein XY-Schema kann man das als Kurve nach unten aufzeichnen. Und das ist sehr interessant, weil im Altertum kannte man Exponentialfunktionen nicht. Das ist etwas aus der moderneren Mathematik der letzten paar Jahrhunderte. Also das kannte man im Altertum nicht. Also wenn die liberalen Theologen sagen, das haben irgendwelche Leute einfach so fantasievoll am Schreibtisch aufgeschrieben, muss man sagen, man kann von Kapitel zu Kapitel nur den Kopf schütteln. Wie hätten die wissen sollen, wie sie diese Alter aufschreiben sollen? Und jetzt muss ich noch erklären, viele biologische Vorgänge können gerade mit Exponentialfunktionen beschrieben werden. Gut. Und das heißt also, die Tatsache, dass diese Zahl mit den üblichen kleinen Abweichungen einer Exponentialfunktion entsprechen, das zeigt, hier liegt ein biologischer Prozess vor, der dazu geführt hat, dass das Alter nach der Flut kontinuierlich runterging. Und es ging ja noch weiter runter, wenn wir lesen, nach dem Auszug aus Ägypten 1606 vor Christus, da schreibt Mose in Psalm 90, dass die Lebenstage sind 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, 80 Jahre. Er selber wurde aber noch 120. Aber die Lebenserwartung der Israeliten war damals 70 bis 80 Jahre. Übrigens, auf dem Hintergrund der Umwelt wieder erstaunlich. Denn wir wissen natürlich aus den Pharaonenlisten, was die Lebenserwartung war in Ägypten damals, wo Israel ausgezogen war unter Mose. Und das liegt bei 30 Jahren. Also ganz ähnlich wie in der dritten Welt heute. Und so war das also schon erstaunlich, dieser Unterschied. Aber eben dennoch, das Alter ging einfach runter und wir wissen, heute kann man die Grenze 120 fast nicht mehr durchbrechen. Aber da liegt ein biologischer Prozess dahinter, der das so verändert hatte. Aber das ist realistisch. Und damals wurde eben Tara noch 205 Jahre alt. Bereits Abraham, nächste Generation, wurde nur 175. Also wir haben gesehen, da gab es eine Zwischenstation in Haran, der heutigen Südtürkei. Und interessant ist, dort wurde auch der Mondgott speziell verehrt. Also mit Haran kamen sie vom Regen in die Traufe. Das war nicht Gottes Ziel. Und da wohnten sie dort. Aber eben, es war eine Blockade. Übrigens, Haran war auch ein Handelszentrum im Altertum. Aber in der Zeit von 1800 bis 800 vor Christus war dieser Ort verlassen. Ist ja auch schon wieder interessant, wenn die Abrahamsgeschichte eine Erfindung sein soll. Über 1000 Jahre später. Die waren aber gut, wussten aber gut Bescheid. Die wussten genau, welche Namen man wählen muss für die Zeit von 2000 vor Christus. Und die wussten auch, um 2000 vor Christus, nach unserer selbst erfundenen Chronologie, damals gab es dieses Haran. Denn es war ja erst ab 1800 bis 800 für 1000 Jahre verlassen. Und so sieht man einfach, wie die Puzzleteile, die passen alle wunderbar zusammen. Und die Bibel behält immer recht. Wir mussten noch nie die Bibel revidieren. Wir mussten nur immer wissenschaftliche Erkenntnisse revidieren. Ja, aber jetzt, wie wurde die Blockade gelöst? Tara ging in den Tod. Und das ist eine erste Auferstehungserfahrung im Leben Abrahams. Wir werden sehen, im Leben Abrahams gibt es drei Auferstehungserfahrungen. Aber auch hier, Tara geht in den Tod und dann ging das Leben mit Gott richtig los für Abraham. Und so können wir das übertragen. Wir müssen realisieren, wenn wir ungehorsam gewesen sind gegenüber dem Wort Gottes, dann müssen wir realisieren, der Herr Jesus musste dafür in den Tod gehen. Und wir müssen diesen Ungehorsam Gott bekennen im Gebet nach 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann können wir weitergehen. Und dann wird die Blockade gelöst und wir machen eine Art Auferstehungserfahrung, eben dass das geistliche Leben dann richtig weitergeht. Und schließlich kam dann Abraham ans Ziel. 1. Mose 12, Vers 4. Nach strenger biblischer Chronologie war das das Jahr 2036 vor Christus. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und Lot ging mit ihm. Und Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abraham nahm Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, und alle ihre Habe, die sie erworben, und die Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Das Ziel ist erreicht. Abraham war bereit, diese Stadt des Mondgottes und ihren ganzen Luxus aufzugeben. Er kam in das Land, das Gott erwählt hatte. Wir lesen in Hebräer 11, Vers 9, durch Glauben hielt er sich auf in dem Lande der Verheißung wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, welche Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham wusste um die Stadt im Himmel, die Gott gebaut hatte. Die Stadt des wahren Gottes. Das ist das himmlische Jerusalem. Und natürlich im Alten Testament ist das irdische Jerusalem, das zur Zeit Abrahams Salem, kurz nicht Jerusalem, Salem genannt wurde, dass diese Stadt sollte ein Abbild sein hier auf der Erde von der himmlischen Stadt. Aber Abraham lebte eben wie ein Nomade im verheißenen Land. Er wusste, Gott hat es mir und meinen Nachkommen verheißen, aber noch nicht so, dass ich dieses Land in Besitz nehmen solle, konkret. Und so wusste er, aber wenn ich einmal von dieser Erde weggehe, dann werde ich in die himmlische Herrlichkeit einziehen, in diese wunderbare Stadt, das himmlische Jerusalem. Also er hat Ur eingetauscht, ein Ort, der heute eine hoffnungslose Ruine ist, gegen die Stadt, die heute noch steht im Himmel, das himmlische Jerusalem. Die Beschreibung des neuen Jerusalems in Offenbarung 21, eine symbolische Beschreibung der Gemeinde, gibt uns einen Eindruck davon, wie herrlich diese himmlische Stadt ist, das himmlische Jerusalem. Jetzt lese ich weiter, 1. Mose 12, Vers 6, und da wird die erste Ortschaft erwähnt, namentlich zu der Abraham im verheißenen Land gelangte. Und Abraham durchzog das Land bis zu dem Orte Sichem, bis zu Terebinte Mores, und die Kanaaniter waren damals im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Wir haben nichts davon gelesen, dass Gott Abraham erschienen wäre in Haran, als das Problem des Ungehorsams bezüglich Tara noch nicht gelöst war. Aber jetzt, wo er das Ziel erreicht hat, erscheint der Herr. Das heißt also, er war gehorsam und jetzt konnte er wieder Neues sehen von der Herrlichkeit des Herrn. Und so geht es auch bei uns. Wenn wir gehorsam sind und ungehorsam aus unserem Leben hinaus tun, dann werden wir wieder neue Herrlichkeiten des Herrn beim Lesen der Bibel entdecken. Und da spricht Gott auch zu ihm und gibt ihm eine neue Verheißung. Seine Nachkommenschaft soll dieses Land bekommen. Wo hat Gott diese Verheißung gegeben? Die Bibel sagt in Sichem. Aber Sichem, das ist heute Nablus. Die größte Palästinenserstadt im sogenannten besetzten Westjordanland. Die ganze Welt unter der Führung der UNO sagt, die Juden haben kein Anrecht auf das Westjordanland. und schon gar nicht auf Nablus, auf Sichem. Aber die Bibel erzählt uns einfach, Abraham kam ins verheißene Land und sie sagt uns nicht, er kam in die Gegend von des heutigen Haifa, das wäre ein bisschen weniger heiß, oder er kam nach dem Ort des heutigen Tel Aviv, wäre ein bisschen weniger heiß, aber die Bibel sagt ausgerechnet nach Sichem. Und da an diesem Ort sagt Gott, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und da sehen wir, die ganze Weltgemeinschaft unter der Führung der UNO stellt sich gegen Gottes Wort. Das sind nicht einfach irgendwelche politischen Dinge, sondern da geht es um Weltpolitik, die sich auflehnt gegen Gottes Autorität. Und wir sehen, Abraham baut dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Ausgerechnet dort in Nablus baut Abraham quasi ein Heiligtum unter freiem Himmel, um Gott zu danken an diesem Ort, dass dieses Land von Gott seine Nachkommenschaft dem Volk Israel zugesagt ist. Wir machen einen zeitlichen Sprung. Wieder einige Jahrhunderte später, nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten, nach den 40 Jahren Wüstenwanderung und nach den Eroberungen des Landes Kanaan, schließlich der Landtag zu Sichem. Josua bringt das Volk Israel nach Sichem, zum heutigen Nablus, und hält dort im Westjordanland den Landtag. Und er erklärt dem Volk Israel, das jetzt eben die Erfüllung erlebt hat, deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Da erklärt er, ihr müsst Gott gehorsam sein. Weil Gott hat ja Israel nach dem Auszug aus Ägypten das Gesetz am Sinai gegeben und hat mit Israel dort einen Bund geschlossen. Und dieser Bund war zweiseitig, im Gegensatz zum früheren Bund von Abraham, der war nur einseitig bezüglich der Landverheißung. Und beim Bund vom Sinai sagt Gott, wenn ihr treu seid, dann könnt ihr in diesem Land bleiben. Aber wenn ihr von mir wegkommt und das Wort Gottes nicht beachtet, nicht befolgt, dann werdet ihr dieses Land verlieren. Und dann lesen wir in Josua 24, 26, und Josua schrieb diese Worte in das Buch des Gesetzes Gottes. Und er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Und Josua sprach zu dem ganzen Volke, siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein. Denn er hat alle Worte des Herrn gehört, die er mit uns geredet hat. Und er soll Zeuge gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Hier wird gesagt, dieser große Stein, der also als Mahnmal für das Gesetz vom Sinai steht. Achtung, wenn ihr nicht gehorsam seid, werdet ihr das Land Israel verlieren. Aber da wird gesagt, dieser große Stein wurde aufgestellt beim Heiligtum des Herrn. Was ist denn das Heiligtum des Herrn? Ein oberflächlicher Bibelleser denkt, das ist die Stiftshütte, das transportable Heiligtum aus der Wüste. Aber das stand ja damals in Silo, Josua 18, nicht in Sichem. Das Heiligtum des Herrn, dort bei der Terebinte, die ja schon in 1. Mose 12 erwähnt wurde, das ist dieser Ort, wo Abraham den Altar gebaut hatte. Und genau dort, einfach in den archäologischen Schichten, darüber stellte Josua diesen Stein auf. Und dieser Stein wurde ausgegraben bei den Grabungen in Sichem im 20. Jahrhundert. Genau diese Stelle. Im Buch der Richter wird dieser Stein nochmals erwähnt und auch das Haus Millo, ein späterer Götzentempel, und den hat man auch ausgegraben. Und dieser Stein steht genau dort vor dem Haus Millo. Und diese Steinaufschüttung, Millo heißt ja Steinaufschüttung. Es stimmt alles zusammen. Ist schon fantastisch. Dieser Stein steht dort in Nablus, wenn die Palästinenser wüssten, was der bedeutet. Und gut, wenn Sie wüssten, was der Stein bedeutet, dann könnten Sie sagen, ja gut, die Juden haben alle Rechte auf das Land verloren. Aber wieso kehren die jetzt wieder zurück? Und da müsste man sagen, ja und da unten, da sind die Schichten des Heiligtums von Abraham. Und dieser Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, das war ein Gnadenbund. Gott hat verheißen, deine Nachkommenschaft bekommt dieses Land. Ohne Bedingung. Und so macht die Bibel klar, aufgrund des Bundes vom Sinai hat Israel sein Land verloren und wurde über alle Welt zerstreut, 2000 Jahre lang fast. Aber aufgrund des Abraham-Bundes gehen all die Verheißungen in den Propheten in Erfüllung, dass Gott sein Volk unverdienterweise wieder sammeln würde aus allen Völkern, um sie in ihr Land zu bringen. Hesekiel 36, Vers 24. Und dort wird ausdrücklich gesagt, es ist nicht wegen euch, sondern es geht um meine Ehre, dass ich euch wieder zurückbringe. Und so haben wir also hier ein ganz eindrückliches Zeugnis für die Wahrheit des Wortes Gottes in sichem. Wenn das die UNO wüsste. Wir hatten vor der Pause gerade noch über diesen Stein in sichem gesprochen, den Josua aufgestellt hatte. Hier ein Bild, das ich leider nicht weitergeben kann, aber ich habe das Recht, das zu präsentieren. Das ist also der originale Stein von Josua in Sichem. Und gleich darunter sind die Schichten, die in die Zeit Abrahams führen, wo das Heiligtum unter freiem Himmel war. Der Altar, wo Abraham Gott gedankt hatte für die Landverheißung. Hier sehen wir das Westjordanland. Das sogenannte besetzte Westjordanland und man sieht die Stadt Nablus im Norden desselben. Jetzt lese ich weiter, 1. Mose 12, Vers 8. Und er, Abraham, brach auf von dort nach dem Bergland, ostwärts von Bethel und schlug sein Zelt auf. Bethel gegen Westen und Ai gegen Osten. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Und Abraham zog fort, immer weiter ziehend zum Negev. Jetzt geht er ins Bergland und wir sehen die Berge Israels, die befinden sich ganz speziell hier auf einer Kette von Norden nach Süden. Und das biblische Israel, das besiedelt war im Alten Testament, das war ja von Beersheba bis nach Dan. Also das ist speziell das alttestamentlich besiedelte Land Israel. Und jetzt sehen wir, wenn es geht um die Berge Israels, das Bergland, dann ist das im Wesentlichen das heutige Westjordanland. Das ja auch in Hesekiel mehr als 20 Mal ganz speziell erwähnt wird. Die Berge Israels. Und in dem neuen Buch, das vorhin angekündigt wurde, Leben wir wirklich in der Endzeit, da habe ich einen ausführlichen Teil nur über die Berge Israels und was Gott prophetisch darüber sagt, gerade im Blick auf das Westjordanland. Und jetzt hier finden wir dasselbe. Also Abraham geht ausgerechnet von Nablus, Sichem, weiter da im Bergland. Das heißt, er bewegt sich im Westjordanland und kommt in die Gegend von Bethel und Ai, Städte, die im heutigen Westjordanland liegen, und baut dort einen zweiten Altar, um Gott zu danken, dass dieses Land seinen Nachkommen gehören soll. Und dann geht er weiter eben bis dann zum Bereich des Negev, da unten. Das wäre dann der Bereich südlich von Beersheba. Bethel heißt auf Hebräisch Haus Gottes und Ai Steinhaufe, Trümmer. Und so baut Abraham diesen Altar gewissermaßen im Spannungsfeld von Gottes Haus und einem Steinhaufen. Und da können wir auch etwas Praktisches davon ableiten. Wenn man heute über Gemeinde nachdenkt, in einer Zeit, wo die Gläubigen weltweit so zerspalten sind wo man die Einheit der Heiligen nicht mehr sehen kann, weil so viele Irrtümer in die Christenheit hineingekommen sind und einen Durcheinander angerichtet haben. Da hat man manchmal Mühe, eben das Haus Gottes, so wie Gott die Gemeinde geplant hat, zu sehen, nach dem Ratschluss Gottes. Man vergleicht dann irgendwie die Situation, wie wir Menschen das umgesetzt haben, dann gleicht das mehr einem Steinhaufen. Und da könnte jemand sich zurückziehen und sagen, ja gut, also dann geht es einfach heute nicht mehr. Aber es geht trotzdem, auch heute. Wir sind einfach in diesem Spannungsfeld drin, dass wir einerseits Gottes Ratschluss sehen über sein Haus, Bethel, und andererseits sehen wir, wie das in der Praxis eben so entstellt worden ist, diesen Steinhaufen. Aber im Spannungsfeld zwischen Bethel und Ai, da hat Abraham sein Altar und er betet Gott an. Anbetung im Spannungsfeld zwischen Bethel und Ai. Jetzt lese ich weiter in Vers 10. Es entstand aber eine Hungersnot im Land und Abraham zog nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten, denn die Hungersnot war schwer im Land. Jetzt wissen wir, Abraham war am richtigen Ort, da wo Gott ihn haben wollte. Und es gibt Probleme, und zwar enorme Probleme. Ist das möglich? Ja, natürlich. Wenn wir am richtigen Ort sind und den Weg des Herrn gehen, heißt das nicht, dass wir dann keine Probleme mehr haben. Paulus sagt in 1. Korinther 16, dass ihm eine große und wirkungsvolle Tür aufgetan ist in Ephesus. Und dann heißt es gleich weiter, und der Widersacher sind viele. Das sind keine Widersprüche, keine Gegensätze. Also wir können den Weg des Herrn gehen und erleben, wie er eine Tür auftut, und trotzdem sind da Hindernisse und Schwierigkeiten da. Also grundsätzlich ist das nicht überraschend, dass da eine Hungersnot entstehen kann im Land. Aber es kann auch sein, dass es Probleme gibt wegen Ungehorsam in unserem Leben. Und darum müssen wir uns auch immer wieder die Frage stellen, will der Herr mit einer Schwierigkeit uns auf irgendetwas aufmerksam machen, was wir nicht so ernst genommen haben? Und da hätte Abraham sich auch fragen können, gibt es irgendetwas in meinem Leben, das nicht stimmt? Und wir wissen, ja natürlich, die Sache mit Lot, die wurde nie geregelt. Gott sagte nicht nur, geh aus deines Vaters Haus, sondern er sagt, geh aus deiner Verwandtschaft. Vater Tara ist in Haran gestorben. Das Problem ist jetzt nicht mehr vorhanden. Aber Lot ist nach wie vor mit ihm da. Und das war falsch. Gott wollte ihm damit etwas zeigen. Und wie können wir auf solche Zucht Gottes im Leben reagieren? Wir können uns darunter beugen und die Dinge bereinigen. Oder wir können einfach davonlaufen. Und er ging davon, ganz wörtlich lief er davon, und zwar nach Ägypten. Dort wollte Gott ihn nicht haben, sondern im Lande Kanaan. Und interessant ist, geografisch geht das hinab nach Ägypten. Aber wir werden gleich sehen, das war auch geistlich ein Abstieg im Leben Abrahams. Und jetzt lesen wir ab Vers 11 weiter. Und es geschah, als er nahe daran war, nach Ägypten zu kommen. Er hatte also bereits die gefährliche Sinai-Wüste durchquert. Und die ist sehr gefährlich. Ich hatte einen Bekannten, der ist jetzt vor wenigen Jahren verstorben. Das war ein syrischer Bruder, der in einer drusischen Familie aufgewachsen ist. Und der hat im Norden Israels, in Galiläa, unter Arabern evangelisiert und sind viele zum Glauben gekommen durch ihn. Das war ein ganz einfacher Mann. Und der wusste auch nicht so viel aus der Bibel. Aber das, was er wusste, das hat er weitererzählt. Da haben sich ständig Leute bekehrt. Und ich habe ihn als ganz alten Mann noch kennengelernt. Ja, und in der Jugend, also noch bevor er gläubig war, da wollte er sein Glück in Europa machen. Und da ging er von Syrien zu Fuß durch Palästina hindurch. Damals gab es noch keinen Staat Israel. Er wurde erst 1948 gegründet, das Land nannte man Palästina. Da ging er runter und mit einigen anderen Männern ging er dann durch die Sinai-Wüste. Die sind alle gestorben auf dem Weg. Nur Bruder Nofel kam dann nach Ägypten. Einfach um zu illustrieren, wie gefährlich diese Reise ist durch die Sinai-Wüste. Die sind alle umgekommen und ist dann nach Ägypten gekommen und hat dort begegnete dort den alliierten Truppen, die Engländer. Die haben gesagt, er könne dann nicht mehr weitergehen. Er wollte eben durch Nordafrika, dort wo das Land dann eng ist, nach Spanien rüber. Und dann sagen sie, es ist Weltkrieg, du kannst da nicht weitergehen. Hat sich der Nofel überlegt, ja gut, dann mache ich halt den Umweg. Und er ging weiter südlich, nach Schwarzafrika. Aber niemand weiß, wo er genau hinkam. Und dann musste er dort die Regenzeit verbringen in Schwarzafrika, also eben irgendwo. Und um sich die Zeit ein bisschen zu verkürzen, ist er auf den Markt gegangen und hat ein Buch kaufen wollen. Und hat eins gefunden, das war eine Bibel. Und so hat er sich bekehrt. Und dann wollte er nicht mehr nach Europa. Er kam dann wieder zurück nach Ägypten und hat dort Gläubige getroffen. Es gibt ja in Ägypten etwa 180 Brüdergemeinden, Brüderversammlungen. Und hat er Kontakt bekommen mit denen und ist dann zurückgegangen und hat dann eben in Galiläa evangelisiert. Und so ist dann eine sehr schöne arabische Gemeinde entstanden in Kafr Yassif, die ich übrigens auch oft besucht hatte in der Vergangenheit und dort Vorträge gehalten habe. Aber eben, das war so eine kleine Geschichte eingeschoben, einfach um zu illustrieren, wie gefährlich dieser Weg von Abraham durch die Sinai-Wüste war. Und so waren sie nahe daran, nach Ägypten zu kommen. Das heißt, die waren also ganz nahe da beim Nildelta angekommen. Da sprach er zu Sarai, seiner Frau. Siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau schön von Ansehen bist. Und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, so werden sie sagen, sie ist seine Frau und sie werden mich erschlagen und dich leben lassen. Sage doch, du seiest meine Schwester, auf dass es mir wohlgehe um deinetwillen und meine Seele am Leben bleibe deinethalben. Abraham wusste, dass seine Frau schön war. Damals, sie kam ja gerade ins Land und die Bibel sagt, Abraham war 75. Und aus anderen Stellen können wir sehen, dass Sarai 10 Jahre jünger war. Sie war 65. Aber so schön, dass Abraham Angst hatte, die würden in Ägypten seine Frau wegnehmen. Und sie muss ein Phänomen gewesen sein, was Schönheit anbetrifft. Und darum auch die Rabbiner in ihren Schriften preisen immer wieder die außergewöhnliche Schönheit Sarais. Und da sagt er also, ich weiß, dass du eine Frau bist, schön von Ansehen. Traurig ist nur, dass er sagt nur schön. Weil wir werden gleich später sehen, die Ägypter finden sie sehr schön. Und das ist schade, wenn die Männer das ihren Frauen nicht selber sagen. Das sollten nicht die anderen Leute sagen. Aber mindestens hat er gesagt, ich weiß, dass du eine Frau schön von Ansehen bist. Und seine Überlegung ist, Sarah war tatsächlich seine Halbschwester. Erfahren wir aus anderen Bibelstellen. Nämlich damals, vor 4000 Jahren, war das noch möglich. Und diese enge Ehebeziehung waren noch vorhanden. Aber mit dem Auszug aus Ägypten ab 1606 vor Christus, da hat Gott in seinem Wort, in 3. Mose 18, dann all die nahen Verwandtschaftsverhältnisse aufgelistet, die für eine Ehe nicht gehen. Zum Beispiel eine Cousine kann man noch heiraten, nach der Bibel. Und auch nach Schweizer Recht geht das. Allerdings ist es ein gewisses Risiko, weil der genetische Code ist sehr ähnlich. Und wenn man irgendwelche Schäden hat, die ungünstig sind, so können die sich sehr leicht verdoppeln. Und dann gibt es geschädigte Nachkommen. Darum wird ja heute geraten, wenn man die Cousine heiratet, dann sollte man einen Gentest machen, um das zu klären. Aber eben, ich meine, man muss ja nicht unbedingt die Cousine heiraten. Man kann ja auch ein bisschen den Genpool auffrischen durch ganz neue Gene, die wir da nicht mehr haben. Ja, gut. Also Sie war seine Schwester, seine Halbschwester. Das war in dem Sinn ja keine Lüge. Aber er wies sie an, das zu sagen, damit die Leute denken, aha, dann ist sie aber nicht seine Ehefrau. Und so sehen wir, man kann also mit der Wahrheit kann man lügen. Das bedeutet nicht, dass wir allen Leuten alles sagen müssen. Das müssen wir nicht und sollen wir auch nicht. Und vor Jahren, als man noch Bibeln schmuggeln musste in die Sowjetunion, weil die Grenzen zu waren, da musste man ja den Zöllnern nicht sagen, was man im Auto hat. Und in den besonderen Verstecken mitgebracht hat. Aber wenn einer fragte, haben Sie Bibeln? Ja, dann musste man nicht, dann war es nicht richtig, wenn man lügt, wenn man gelogen hat, sondern hätte man sagen können, ja, so, schauen Sie noch mal nach. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Aber eben, das war bewusst eine Aussage, um Menschen zum Irrtum hinzuführen. Und so kann man mit der Wahrheit lügen. Sehen wir, dieser Ungehorsam von Abraham, er nahm Lot mit, führte zu einer neuen Sünde, nämlich dass er seine Frau anweist zu lügen. Und wie geht es weiter? Vers 14, und es geschah, als Abraham in Ägypten ankam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und die Fürsten des Pharao sahen sie und priesen sie dem Pharao. Und die Frau wurde in das Haus des Pharao geholt. Und er tat Abraham Gutes um ihretwillen. Und er bekam Kleinvieh und Rinder und Esel und Knechte und Mägde und Eselinnen und Kamele. Der liebe Bruder von Sarai bekommt riesige Hochzeitsgaben. Und wir sehen also, die hohen Minister im Land Ägypten, die waren beeindruckt von Abrahams Frau, von dieser Schönheit. Und interessant ist ja, dass gerade Sarai im Neuen Testament, in 1. Petrus 3, erwähnt wird im Zusammenhang mit dem Thema Schmuck der Frauen. Und da wird gesagt, der Schmuck der Frau soll nicht der äußere sein, mit Gold und Kleidern und so weiter, sondern der verborgene Mensch des Herzens. Diese Stelle ist nicht ein Verbot von Schmuck. Genauso wie auch die Parallelstelle in 1. Timotheus 2, Vers 8 nicht ein Verbot ist. Aber sie stellt den Schmuck an den richtigen Platz. Das soll nicht der Schmuck ausmachen, das Äußere. Und es gibt in jeder Kultur ein Maß und ein Übermaß. Es ist nicht überall gleich. Es ist in Italien ein bisschen anders als in der Schweiz oder in Deutschland. Aber auch in Italien gibt es auch ein Übermaß. Und bei uns gibt es auch ein Übermaß. Und wir merken, wenn jemand zu viel Gold hat und Brillanten, dann steigt nicht der Wert der Person, sondern er sinkt. Eben, weil man ja so viel, man gibt damit, bringt zum Ausdruck, ich brauche so viel Brillanten, um meinen Wert zu steigern. Aber in Wirklichkeit gibt es eine Inflation. Und das wird eben dort erklärt, der wahre Schmuck ist der innere Schmuck. Und das gibt eine ganz spezielle Schönheit. Und diese Schönheit kommt auch heraus, wenn man irgendwelche Gesichtsfehler hat. Diese Schönheit ist immer noch da. Das ist etwas ganz Eigenartiges, was ein Mensch ausstrahlen kann. Allerdings, wenn ich schon von Ausstrahlung spreche, es gibt auch Leute, die haben eine ganz, ganz seltsame Ausstrahlung. Die können zwar schon irgendwie faszinieren, aber es ist etwas, irgendetwas, merkt man, das stimmt etwas nicht. Aber eben dieser verborgene Mensch des Herzens, das ist eine Ausstrahlung, die ein Mensch hat, weil er in Gemeinschaft mit dem Herrn lebt, ihn liebt und ihm gehorsam ist. Und das wird sichtbar, das kommt heraus. Und das kann eben durch ein Übermaß von Schmuck, kann das eben gerade verdeckt werden. Und auch mit Schminke und so weiter. Je nachdem kann das eben gerade dann in den Hintergrund kommen. Aber es gibt kein biblisches Verbot dieser Dinge. Aber das hilft uns, das an den richtigen Platz zu stellen. Und jetzt in dem Zusammenhang 1. Petrus 3 erwähnt eben die gottesfürchtigen Frauen wie Sarah. Gerade im Zusammenhang mit Schönheit und dem Thema Schmuck. Und die war ja wirklich eben ganz ungewöhnlich. Noch mit 65 war die so, dass der König von Ägypten, wäre sie ledig gewesen, überzeugt, die muss meine Frau werden. Das ist wirklich beeindruckend. Und sogar später noch, als Sarah noch viel älter war, wollte der König von Philistäa sie heiraten. Das ist unglaublich, ja. Also jetzt sehen wir, dadurch wird Abraham plötzlich sehr reich in Ägypten. Und Vers 17 erzählt, und der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen, um Sarais Willen der Frau Abrahams. Also da kam eine schreckliche Plage über die Königsfamilie von Ägypten. Gott hat eingegriffen, das wäre eine Katastrophe gewesen, denn es war ja seine Verheißung, dass eben, das war sein Plan von Abraham und Sarah, sollte ein Kind kommen. Von dieser unfruchtbaren Frau sollte ein Kind kommen, um zu zeigen, dass der Mondgott Nanna ein Nichts ist, aber der wahre Gott kann Sarah ein Kind geben. Aber Gott hat noch gewartet. Er wartete, bis Sarah 90 war. Weil hätte sie mit 65 ein Kind bekommen, dann würde man sagen, ja, das ist einfach ein bisschen ein ungewöhnlicher Fall. Aber andere, die haben ja auch ihre Periode noch mit 50, 51, 52, 53. Warum könnte das mit 65 nicht sein? Aber Gott hat so lange gewartet, bis es allen klar ist, jetzt biologisch geht das nicht mehr. Denn das Volk Israel sollte ein biologisches Wunder sein, unter anderem. Und auch der Leib von Abraham sollte abgestorben sein. Wie Römer 4 das ja ausdrückt. Ein Mann kann ja noch länger zeugungsfähig sein, als eine Frau gebären kann. Charlie Chaplin ist ja mit 80 noch Vater geworden. Aber Abraham sollte 100-jährig werden, damit klar wurde, es ist ein doppeltes biologisches Wunder. Es ging beim Vater nicht biologisch und bei der Mutter nicht. Und trotzdem ist das Volk Israel entstanden. Aber jetzt eben sehen wir, und Gott hat verheißen, über diese Linie soll der Messias kommen. Und da wollte der Satan eingreifen und Gottes Plan zerstören. Mit dem ägyptischen Pharao. Und darum hat Gott mit den Plagen eingegriffen. Vers 18, und der Pharao ließ Abraham rufen und sprach, was hast du mir da getan? Warum hast du mir nicht kundgetan, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da ist deine Frau. Nimm sie und gehe hin. Und der Pharao entbot seinetwegen Männer, und sie geleiteten ihn und seine Frau und alles, was er hatte. Also, ich bin beeindruckt. Schon damals, der Zeit des ägyptischen Reiches, war Ägypten voll von diesen tierköpfigen Göttern mit Menschenleib. Ägypten war schon längst in tiefsten Götzendienst verfallen nach der Sintflut. Und trotzdem ist die E-Moral noch so hoch, dass der Pharao weiß, wenn das die Frau ist von Abraham, dann kann ich sie nicht heiraten. Und gibt sie ihm freiwillig wieder zurück. Das staunt man. Und ich bin auch so beeindruckt gewesen, in Indien zu sehen, das ganze Land ist voller Götter, falscher Götter. Das Land ist in einer so tiefen Finsternis und die Menschen sind gebunden an die Geisterwelt, an die Finsternis. Und trotzdem erfährt man dort, dass für die Mehrzahl der Hindus ist es ganz klar, dass man als Mann seiner Frau treu bleibt. Und umgekehrt auch. Das erwartet man. Fragen wir sie, woher kommt das? Dass die eine solche Moral haben, was bei uns heute im Westen völlig kaputt gegangen ist und so viele Menschen in unserer Gesellschaft, die wissen nicht den Unterschied zwischen mein und dein, wenn es um dieses Thema geht. Das ist so schrecklich, aber das ist doch wirklich beeindruckend, diesen Unterschied zu sehen. Aber es ist beschämend für Europa, das eine christliche Vergangenheit hatte, und wusste, was Gottes Werte sind für Ehe und Familie und so weiter. Und es ist alles so kaputt gemacht worden seit den 68er Jahren. Ja, und eben wir sehen, der Ungehorsam von Lot hat Abraham dazu geführt, dass er ungehorsam war und nach Ägypten ging und eben gelogen hat, seine Frau zur Lüge angeleitet hat. Schließlich hat ja er gelogen. Denn der Pharao sagt, warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester? Also hat die Frau angeleitet zu lügen und er selber hat dann gelogen mit der Wahrheit. Und das brachte Schande über Abraham, der ja als Zeuge Gottes da war in dieser Welt. Ein Mann, der den wahren Gott kannte. Natürlich hat er keinen Missionsauftrag in Ägypten, sondern in Kanaan. Aber wenn ein Missionar schon mal am falschen Ort ist, dann könnte er ja dort trotzdem eben ein Zeugnis sein für die Wahrheit. Aber Abraham brachte Schande über das Zeugnis Gottes. Und jetzt sehen wir aber die Wiederherstellung. In Kapitel 13, Vers 1 geht es weiter. Und Abraham zog herauf aus Ägypten. Es geht geografisch hinauf, aber auch in geistlicher Hinsicht geht es jetzt wieder aufwärts mit Abraham. Und Abraham zog herauf aus Ägypten, er und seine Frau und alles, was er hatte, und Lot mit ihm. Es ist immer noch nicht geklärt. Nach dem Süden, oder hebräisch nach dem Negev, das ist eben die Wüste im Süden. Und Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Wieso wird das hier so gesagt? Er war doch schon vorher reich. Und er war schon damals in Ur in Chaldäa ein reicher Mann. Übrigens, die Ausgrabungen in Ur durch Leonard Woody haben ergeben, dass der Mittelstand in Häusern lebte mit etwa 10 Zimmern. Ist nicht schlecht, oder? Für den Mittelstand. Aber Abraham war nicht aus dem Mittelstand, er war aus der Oberschicht. Also der war ja schon reich und in Haran hat er ja auch noch viel dazu gewonnen, haben wir gelesen. Und wo steht jetzt nach dem Ägyptenaufenthalt, Abraham war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold? Ja, weil er noch diese Hochzeitsgeschenke bekommen hatte. Und der Pharao, der war so großzügig, der hat nur die Frau zurückgegeben, aber die Geschenke nicht mehr zurückgeholt. Sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Und er ging auf seinen Zügen vom Negev bis Bethel, bis zu dem Ort, wo im Anfang sein Zelt gewesen war. Zwischen Bethel und Ai, zu der Stätte des Altars, den er zuvor da selbst gemacht hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Er kehrt genau an diesen Ort zurück, von dem er ausgegangen ist und abgewichen ist. Und das ist in einer Wiederherstellung ganz etwas Wichtiges, dass wenn jemand als Gläubiger schwer zu Fall gekommen ist, dann ist es oft so, dass einfach gerade die direkten Umstände, die werden dann bereut und Gott im Gebet bekannt, wenn es eine Wiederherstellung gibt. Aber das ist zu wenig. Man sollte sich auch überlegen, wo habe ich eigentlich angefangen abzuweichen? Wenn nämlich so etwas geschieht unter Gläubigen, wie zum Beispiel Ehebruch, dann ist das nicht etwas, das einfach so von heute auf morgen kommt. Das ist eine Entwicklung, die dahinter ist. Das ist ein langsames inneres Abweichen, dass man gewisse Überzeugungen nicht mehr so fest hat und die aufweicht. Und da gehen Gedanken voraus, da gehen auch Blicke voraus. Und man muss zurückgehen, wo hat das angefangen? Und erst dann kann man von einer wirklichen Wiederherstellung sprechen, wenn man zurückgeht bis zu dem Ort, wo man begonnen hat abzuweichen. Nicht wahr? Wenn man abweicht vom Weg, dann ist das nach 2-3 Meter bei einem kleinen Winkel, ist das ja nur eine kleine Distanz, die man vom Weg abweicht. Aber wenn man kilometerweise geht, dann wird, obwohl bei einem kleinen Winkel, wird der Abstand zum richtigen Weg immer größer. Und so ist es, es fängt in kleinen Anfängen an und entwickelt sich und kann uns so schließlich zu Fall bringen. Aber die Wiederherstellung, und das ist eben auch gerade wichtig, wenn so etwas in einer Gemeinde vorkommt, dass man eben darauf achtet bei der Wiederherstellung, dass es eine richtige Wiederherstellung gibt. Und dass man sich nicht nur einfach gerade mit den schwersten Auswirkungen beschäftigt, sondern da muss man auch weiter zurückgehen. Und jetzt sehen wir, da hat Abraham wieder den Altar und ruft den Namen des Herrn an. Ist doch schön. In Ägypten haben wir keinen Altar erwähnt gefunden. Und das hat auch Bedeutung, was der Heilige Geist nicht sagt, ist auch von Bedeutung. Und ich lese weiter in Vers 5. Und auch Lot, der mit Abraham zog, hatte Kleinvieh und Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie beisammen wohnten. Denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beisammen wohnen. Und es gab Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Lande. Jetzt gibt es Streit. Warum? Ja, sie haben einfach irgendwie nicht genug Platz im Land. Ja, aber das hätte ja schon früher Streit geben können. Die waren ja schon früher reich. Ja, aber jetzt war Abraham noch reicher. Und jetzt gab es ein Problem. Und stellen wir uns vor, Lot war ja auch ein gläubiger Mann. Und zwischen Lots Hirten und Abrahams Hirten gibt es Streit. Das ist wieder eine Schande für das Zeugnis Gottes. Denn die stehen ja da als Zeugen inmitten von abgefallenen Völkern, die sich vom wahren Gott abgewendet haben und diese Scheusale wie Baal und El, sein Vater, und Asherah und so weiter, Astarte und so weiter verehrt. Aber wenn Zeugen Gottes miteinander streiten, das ist eine Katastrophe. Und wenn Gläubige miteinander streiten, das ist unerträglich. Aber sehen wir, das ist eine Verkettung. Abraham hat Lot mitgenommen, das war nicht richtig. Dadurch ging er nach Ägypten. Und das hat ihn dazu geführt, dass er gelogen hat. Und durch diese Lüge bekam er Reichtum. Und durch diesen Reichtum entstand dieser Streit. Und dann steht hier, und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Lande. Wenn man in der bibelkritischen Literatur nachschaut, das sind gelehrte Theologen, die aber für die die Bibel aber nicht Gottes Wort ist, dann sagen sie, das ist ein Fehler. Dieser Satz ist da fehlerhaft in den Text hineingekommen. Da merkt man, die haben überhaupt kein geistliches Verständnis. Es geht auch nicht. 1. Korinther 2, Vers 14 sagt ja, der natürliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Und dann wird gesagt, der Geistliche beurteilt alles. Die verstehen das nicht. Und darum müssen wir uns nie beeindrucken lassen, wenn liberale Theologen irgendetwas über die Bibel sagen. Das sind moralische Leichtgewichte. Die können uns nicht erklären, was die Bibel wirklich bedeutet. Und dabei ist es doch selbst für den einfachen Gläubigen ganz naheliegend. Die streiten. Und dann sagt Mose, die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Land. Da waren auch Zuschauer. Die haben das mitbekommen, die Heiden. Das ist nicht einfach im luftleeren Raum, wenn Gläubige sich in der Gemeinde streiten. Das wird schon wahrgenommen. Auch wenn es dann keinen Zeitungsartikel gibt. Oftmals sagen die Ungläubigen einfach nichts. Aber die haben es schon wahrgenommen. Und die denken etwas dabei. Aber die erzählen uns das nicht unbedingt. Und da ist es einfach so. Die streiten und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Lande. 1. Mose 13, Vers 8. Da sprach Abraham zu Lot. Lass doch kein Gezänk sein zwischen mir und dir und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Ist nicht das ganze Land vor dir? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich mich zur Rechten wenden, und willst du zur Rechten, so will ich mich zur Linken wenden. Jetzt ist Abraham bereit, sich von Lot zu trennen. Das hätte er schon längst tun sollen in Ur, in Chaldea. Dort hätte er sagen sollen, jetzt muss ich gehen, ich muss mich von dir verabschieden, lieber Neffe. Aber jetzt macht er es wenigstens jetzt. Und was können wir daraus ableiten? Das war eine göttliche Trennung. Es gibt gottgewollte Trennungen. Wir wissen, wie die Bibel uns warnt vor ungöttlichen Trennungen unter Gläubigen. Es gibt so viele Gründe für Trennungen, die sind gar nicht biblisch. Aber es gibt biblische Gründe für eine Trennung. Und das ist etwas, was in der heutigen Zeit kein Thema mehr ist. Heute spricht man von Allianz und von alle sind eins und schließlich von Ökumene und dann noch extremer bis hin zur Ökumene der Religionen. Aber wo hört man heute eine Predigt über Absonderung nach 2. Korinther 7? Oder Absonderung nach 2. Timotheus 2? Oder Hebräer 13? Das sind Themen, die hört man gar nicht mehr. Und dabei haben wir im Neuen Testament klare Belehrungen über Trennung. Zum Beispiel 2. Korinther 6, muss ich sagen, ist ein Fehler. 6. Dort wird erklärt, dass man sich von Ungläubigen trennen muss. Das heißt, wenn man mit Ungläubigen die Gemeinde bildet, das ist gemeint. Wir gehen nicht aus der Welt heraus und wir haben mit den Ungläubigen dieser Welt einen ganz normalen Umgang. Sogar mit den Unzüchtigen, sagt 1. Korinther 5. Sonst müssten wir ja aus der Welt hinausgehen. Nein, mit denen haben wir ganz normalen Umgang. Zum Beispiel hat vor kurzem ein junger Bruder mich gefragt, er hätte so Hemmungen, er hat festgestellt, dass ein langjähriger Bekannter, guter Bekannter von ihm, dass er in Homosexualität lebt und er will überhaupt nicht davon lassen. Und hat er irgendwie Mühe gehabt, ist das biblisch richtig, wenn ich ihn einlade und so weiter? Da habe ich ihm erklärt, überhaupt kein Problem. Kannst du ihm ein Zeugnis sein? Und habe ihm die Stelle gezeigt, 1. Korinther 5. Dort geht es um keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Hur ist und so weiter. Aber dann sagt er, nicht durchaus mit den Huren dieser Welt, sonst müssen die aus der Welt hinausgehen. Also da ist das etwas ganz anderes. Und darum 2. Korinther 6, wenn man Gemeinde bildet zusammen mit Ungläubigen, und das ist ja genau in der Volkskirche der Fall. Die Volkskirche will ja die Mischung von bekehrt und nicht bekehrt. Und dort wird ganz klar gesagt, da muss man sich trennen. Das ist nicht biblisch. Und in 2. Timotheus 2 geht es darum, um ihre Lehren. Und es wird gesagt, dass wir uns von ihnen trennen müssen. Aber da geht es nicht um Details, wenn jemand anders denkt über die Bedeutung der Edelsteine in Offenbarung 21. Da brauchen wir uns nicht zu trennen. Und das ist jetzt nur so ein Beispiel, wo man drüber schmunzeln kann. Ich könnte auch andere Beispiele bringen, die kein Trennungsgrund wären. Aber wenn es um handfeste Irrlehren geht, die Autorität des Wortes Gottes in Frage stellen oder die Frage, wie wird man errettet, verschleiert oder unklar macht, oder wenn es geht um die Person Jesus Christus, wer ist Jesus Christus? Ist er ewiger Sohn Gottes? Ist er Gott oder nicht? Und so weiter. So gibt es diese grundlegenden Fragen. Da können wir keine Kompromisse machen. Und 2. Timotheus 2 sagt ganz klar, da müssen wir uns trennen von ihr Lehren. Und Hebräer 13 macht dann auch deutlich, da wo Christus verworfen ist, da müssen wir uns dort auch trennen. Der Apostel Paulus sagt, Jesus Christus ist hinausgetan worden, hat außerhalb der Tore von Jerusalem gelitten. Und jetzt können wir nicht mehr als gläubige Juden am Gottesdienst im Tempel teilnehmen. Wir müssen uns trennen und hinausgehen und seine Schmach tragen. Also, das sind alles Stellen, die ganz klar über biblische Trennung sprechen. Es gibt göttliche Trennung. Und jetzt hat Abraham sich getrennt. Aber wir sehen dieses große Herz von Onkel Abraham. Er sagt seinen Neffen, du kannst wählen. Gehst du dahin, gehe ich dorthin. Das ist schon beeindruckend. Der macht nicht einfach Streit mit seinem Neffen, sondern sagt, wir können nicht mehr zusammen sein. Aber er tut das wirklich auf eine würdige und beeindruckende, liebevolle Art. Und dann lesen wir in Vers 10, und Lot hob seine Augen auf und sah die ganze Ebene des Jordan. dass sie ganz bewässert war. Bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte, gleich dem Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin. Und Lot erwählte sich die ganze Ebene des Jordan. Und Lot zog ostwärts und sie trennten sich voneinander. Abraham wohnte im Land Kanaan. Und Lot wohnte in den Städten der Ebene und schlug Zelte auf bis nach Sodom. Und die Leute von Sodom waren böse und große Sünder vor dem Herrn. Jetzt kann Neffe Lot wählen. Er schaut herum und er sieht da diese ganze Tiefebene, die Arava. Das ist diese Tiefebene, die bis heute 400 Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Der Jordan führt hinab ins Tote Meer. Und die Städte Sodom und Gomorra, die waren am Südende des Toten Meeres auf der jordanischen Seite. Und wurden dort, es waren im Ganzen 5 Städte, Sodom und Gomorra, Adama Zeboim und Zoar. Und die lagen alle an Wadis, die das Wasser von den Bergen runterbrachten. So konnte man das dort schön bewässern. Das war eine ganz schöne Gegend damals. Und das Klima war ja damals auch viel milder als heute. Ich schaute da runter. Ich kann mir so richtig vorstellen, ich bin mal mit Miriam, meiner Frau, haben wir eine Bergtour gemacht, von unten beim Toten Meer, Engedi hinauf bis zur Quelle und dann weiter hinauf bis durch den trockenen Canyon und dann noch weiter bis auf den Har Yeshayi, das ist also bis auf das Plateau oben, 400 Meter Höhendifferenz. Sehr romantisch, das kann ich sehr empfehlen. Man muss genügend Wasser mitnehmen, vielleicht auch etwas, was Zucker hat, und dann so 7-8 Stunden mit gemütlichen Zwischenhalten, also herrlich. Und dann da oben, da hat man den Blick über das ganze Tote Meer, von der Mündung des Jordans bis ganz nach Süden runter. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie er also da diese ganze Ebene des Jordan gesehen hat. Und dann sagt er sich, das ist ja wie Ägypten, wo man auch so Kanäle hat und bewässert. Aber da fragt man sich, ein Iraki, ich brauche die Ausdrücke von heute, ja, Lot aus dem Südirak, ein Iraki, was weiß der schon über Ägypten? Ja, wenn man schon mal eine Ägyptenreise mit Onkel Abraham gemacht hat, weiß man sehr wohl, wie das dort aussieht. Aha. Das hat ihn auf den Geschmack gebracht, diese Reise. Und dann steht noch gleich dem Garten des Herrn. Aber etwa das ist ein bisschen frömmlerisch. Den Garten Eden hat er ja nie gesehen. Und durch die Sintflut ist ja alles vollkommen neu geworden, die Oberfläche der Erde. Da wusste niemand mehr, wie der Garten Eden genau ausgesehen hat. Aber das ist so die Vorstellung, wie Ägypten, eigentlich wie das Paradies. Da hat er sich gesagt, ich gehe dorthin. Aber er geht natürlich nicht nach Sodom. Das war eine ganz schlimme Stadt. Aber er schlägt Zelte auf bis nach Sodom. Aber ist immer noch getrennt von Sodom. Aber sehen wir, das ist der Anfang einer ganz bösen Familiengeschichte. Und das hat alles eine Kette. Lot, Ägypten, Lüge, Reichtum, Streit. Und dann geht er nach Sodom. Anstatt zurück, heim, nach Ur. Dort braucht es auch Zeugen. Aber während wir in 1. Mose 13, 12 lesen, bis nach Sodom, in 1. Mose 14, 12 heißt es schon, er wohnte in Sodom. Und in 1. Mose 19, 1, als die Engel kommen, der Herr geht gar nicht zu Lot, nur zu Abraham. Aber die zwei Engel gehen zu Lot und da heißt es, er saß im Tore Sodoms. Dort waren die Gerichte im Altertum. Der ist zum Richter aufgestiegen. Aber man hat ihn nie akzeptiert in Sodom. Die sagen ja selber dann in Kapitel 19, die bösen Leute von Sodom, dieser Fremde kommt und will den Richter spielen. Also ähnlich wie jemand kommt aus irgendeinem Land, aus Indien in die Schweiz und dann wird er Bezirksrichter. Da gibt es bestimmt Leute, die sind neidisch und die sagen, da kommt einer aus Indien und will bei uns Richter sein. Aber dieser Lot hatte gute Gründe. Er sagte sich, wenn ich im Gericht bin, dann kann ich etwas Moral in diese Stadt hineinbringen. Aber er hat es nicht geschafft. Sodom wurde zerstört. Natürlich könnte jetzt jemand sagen, da sieht man, das ist auf jeden Fall falsch, wenn ein Christ in ein solches Amt geht. Aber man kann es nicht so ableiten davon, man muss sagen, wenn der Herr nicht einen klaren Auftrag gegeben hat, dort und dort diese Aufgabe zu übernehmen, dann ist es falsch. Und Lot hatte garantiert keinen Auftrag in Sodom, der sollte ja in Ur sein. Also wenn man am falschen Ort Zeuge sein will, dann ist es gefährlich. Für sich und die ganze Familie. Aber sehen wir diese Entwicklung. Er saß im Tore Sodoms. Und was lesen wir von Abraham? 1. Mose 13, Vers 14. Und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte. Hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Orte, wo du bist, gegen Norden und gegen Süden und gegen Osten und gegen Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinem Samen auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub der Erde. Sodass, wenn jemand den Staub der Erde zu zählen vermag, auch dein Same gezählt werden wird. Mache dich auf und durchwandle das Land nach seiner Länge und nach seiner Breite, denn dir will ich es geben. Und Abraham schlug Zelte auf und kam und wohnte unter den Terebinten Mamres, die bei Hebron sind. Und er baute dort dem Herrn einen Altar. Jetzt war er gehorsam. Das Problem Lot ist gelöst und jetzt spricht der Herr zu ihm. Und merken wir, viel ausführlicher als je. Und er sagt, schau mal den ganzen Segen an. Schau in alle Himmelsrichtungen. Und deine Nachkommenschaft wird das bekommen. Und darum wandle als Nomade herum im Glauben. Das alles hat der Herr gegeben. Und da in Hebron baut Abraham wieder einen Altar. Das ist schon der dritte Altar. Es gibt in seinem Leben 4 Altäre. Und als Hausaufgabe, bei seinem Sohn Isaak gibt es 4 Brunnen. Und beim Enkel Jakob gibt es 4 Steine. Die ganz wichtige Stationen sind im Leben der 3 Patriarchen. Also der dritte Altar. Und wo? In Hebron. Zweitgrößte Palästinenserstadt im besetzten Westjordanland. Ausgerechnet dort. Das ist man soll das zur Zwangslektüre für alle UNO-Abgeordneten machen. Bibel lesen. Und Hebron heißt auf Hebräisch Gemeinschaft. Und sehen wir, da wo jetzt das Problem gelöst ist, da kommt die Gemeinschaft Abrahams mit dem Herrn eine ganz neue Dimension. Ja, wir haben nicht mehr viel Zeit und darum machen wir in der Übersicht 1. Mose 14, das ist die Geschichte, Abraham rettet Lot. 1. Mose 15, Gott bestätigt seinen Bund mit Abraham, den er damals in 1. Mose 12 in Sichem geschlossen hatte. 1. Mose 16, Abraham heiratet Hagar. Ganz traurig, die haben Jahre gewartet und es kam kein Kind. Und dann kam Abrahams Idee. Nein, Sarahs Idee. Sie sagt ihm, schau, du hast doch eine Magd. Ja, haben wir eine ägyptische Magd, Hagar. Und nach Gesetzen, von denen wir Dokumente heute haben durch die Archäologie, der Heiden im Nahen Osten war das so, wenn eine Herrin unfruchtbar war, konnte der Herr eine Sklavin heiraten und das Kind der Sklavin wurde der Herrin zugerechnet. Aber das war heidnisches Denken. Und Polygamie war von Anfang an gegen Gottes Plan. Gott hat einen Mann und eine Eva erschaffen, nicht 2. Und das gehörte mit zum Bund mit Adam, den Gott mit der ganzen Menschheit gemacht hat. Die Monogamie ist von Anfang an festgeschrieben. Und der Erste, der das durchbrochen hat in der Bibel, das war Lamech, dieser gottlose Nachkomme aus der 7. Generation über Kain. Und jetzt finden wir plötzlich ein zweites Beispiel. Abraham heiratet Hagar. Und Gott spricht 13 Jahre lang dann nicht mehr mit Abraham. Keine Kommunikation mehr. Das war so schlimm. Aber ich frage mich, woher hatte Abraham aus Ur in Chaldäa eine ägyptische Magd? Ach so, das war ja auch noch ein Geschenk vom Pharao. Mägde und Knechte. Wäre nie in Ägypten gewesen, hätte er nie eine Hagar geheiratet. Und dann wäre das mit Ismael nicht gekommen. Und aus Ismael ist er schließlich später der Islam gekommen. Denn gewisse arabische Stämme im Gebiet des heutigen Saudi-Arabiens, die gehen auf Ismael zurück. Und aus dieser Linie kam der Islam mit seinem Hass gegen Israel bis auf den heutigen Tag. Und dieser ganze Konflikt in der Welt zwischen dem Westen, Israel auf der einen Seite und der islamischen Welt auf der anderen Seite. Das sind alles noch Folgen von diesem Ungehorsam Abrahams nach 4000 Jahren. Es ist unglaublich, diese Verkettung. 1. Mose 17, Gott bestätigt seinen Bund. Und da wird der Beschneidungsbund eingeführt. Oh, hätten wir ein bisschen mehr Zeit, das wäre ein spannendes Thema. Nochmals ein bisschen Politik aus der Sicht der Bibel. Ja, Gott bestätigt seinen Bund. 1. Mose 18, Gottes Besuch in Hebron. Und dann 1. Mose 19 kommt das Gericht über Sodom. Und Lot wird zwar gerettet, aber die Frau kommt um und die Töchter waren schon so verdorben, dass sie schließlich Inzest begingen mit ihrem betrunkenen Vater. Und daraus entstehen dann die Stämme Ammon und Moab, die in der späteren Geschichte Erzfeinde Israels waren. Das ist unglaublich. Und die Bibel sagt, dass Lot, 2. Petrus 2, ein wirklicher Gläubiger war. Der ist so tief gesunken. Das war eine Folge von Sodom. Wenn man dort keinen Auftrag hat zu sein, dann ist Sodom sehr gefährlich, auch für Gläubige. 1. Mose 20, Abraham bei den Philistern. 1. Mose 21, Isaak wird geboren. 25 Jahre später, eben als biologisch wirklich nichts mehr zu erwarten war, dann erfüllt Gott seine Verheißung und zeigt, Nana ist nichts, aber der Herr kann sogar Kinder geben, wenn es biologisch nicht mehr geht. Und dann kommt Abrahams Höhepunkt in seinem Glaubensleben. Jetzt ist Isaak endlich da. Der Inbegriff für all die Verheißungen, das Land, das Volk, das kommen wird und der Messias. Und dann sagt Gott, opfere Isaak. Noch bevor er Nachkommen hat. Und Abraham war bereit. Es ist morgens früh, sattelt er sein Tier und reist in das Land Moria. Das Land Moria ist also das Land um den Berg Moria herum, der spätere Tempelberg, der meistens in der Bibel Zion genannt wird. Heute nennt man den Nachbarhügel, den Südwesthügel von Jerusalem, Zion. Aber das ist eine nachbiblische Bezeichnung. In der Bibel ist immer der Berg Moria, auch der Berg Zion. Und am Südabhang dieses Berges war die kleine Stadt Salem, wo König Melchisedek residierte. In 1. Mose 14, 18 sehen wir, wie Abraham schon früher nach Salem kam und Kontakt hatte mit diesem gläubigen König, der noch den wahren Gott verehrte, als Kananiter. Und eben Kapitel 22 sagt Gott, gehe in das Land Moria. Und opfere ihn auf einem der Hügel, den ich dir zeigen werde. Also nicht auf dem Moria. Gott sagt, geh ins Land Moria, oder Eretz Ha-Moria, in das Land des Moria. Das ist der bekannte Berg dort. Aber dann auf einem der unbekannteren Berge dort muss er ihn opfern. Das könnte sein der Ölberg. Das könnte sein der Südwesthügel, der später Zion genannt wird, dort hat der Herr später das Abendmahl eingesetzt. Erster Mose 22, 2. Und Gott sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Also wir sehen, das ist eine falsche Tradition, wenn man sagt, Isaak sollte auf Moria geopfert werden. Und die islamische Meinung, dass Ismail dort geopfert werden sollte beim Felsen, im Felsendom, das ist auch falsch. Denn der Bibeltext sagt, auf einen der Berge, den ich dir sagen werde. Und im letzten Moment wurde Isaak verschont. Der Herr griff ein. Der Engel des Herrn, das ist immer Gott selber. Der Gesandte des Herrn heißt Malach Adonai. Das heißt, es ist Gott, aber Gott, der gesendet ist von Gott. Und wir sehen aus vielen Stellen, dass der Malach Adonai, das ist immer der Sohn Gottes, der Gott offenbart. Gott kann nur durch ihn gesehen werden. Darum heißt es auch im Neuen Testament, wer den Sohn hat, hat den Vater. Es wird nie gesagt, wer den Vater hat, hat den Sohn. Gottes Offenbarung geht immer über den Sohn. Und so war das der Malach Adonai, der Abraham verhindert hatte, Isaak zu opfern. Denn das Opfer Isaaks hätte uns nichts genutzt. Der war ein Sünder. Ein Sünder kann nicht für Sünder sterben. Aber der Malach Adonai, der Sohn Gottes, wurde später Mensch und starb für unsere Sünden als der Vollkommene. Und so hat schließlich Abraham einen Witter opfern dürfen und gab diesem Ort einen Namen, dieser unbekannte Hügel. Es hieß von da an Adonai Yireh. 1. Mose 22, 14. Der Herr wird ausersehen. Was ausersehen? Ja, auf dem Weg hat ja Isaak gefragt, Vater. Und dann sagt Abraham, was ist mein Sohn? Siehe, das Holz und das Feuer. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Und dann sagt er, Gott wird sich ersehen. Das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. Und dann nennt er diesen Berg Adonai Yireh. Der Herr wird ausersehen. Was? Das Brandopfer. Und Mose erklärt, daher heutigen Tages gesagt wird, also das erste Buch Mose schrieb, daher heutigen Tages gesagt wird, auf dem Berg des Herrn wird ersehen werden. Da wusste man, auf diesem Berg wird einmal das wahre Opfer des Messias stattfinden. Und, ja, aber wenn jemand fragt, ja, aber wo ist Adonai Yireh, dieser Berg? Wir können mindestens sagen, der Text macht klar, auf einem der Berge da rund um den Berg Moria, da wird einmal der Messias sterben. Und so ist es geschehen. Der Herr Jesus ist 500 Meter etwa vom Felsen, dem höchsten Punkt des Moria-Berges entfernt, im Westen, ist er vor den Toren Jerusalems auf dem Golgatha-Felsen gestorben. Und in 1. Mose 22, 18 sagt Gott nachher zu Abraham, und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Und Galater 3 erklärt, dein Same in der Einzahl bedeutet hier der Messias, Christus. Also Christus sollte kommen, um zu sterben für unsere Sünden. Und so sollte der Segen zu allen Völkern der Welt gelangen. Über die Linie Abraham, Isaak, Jakob, Juda, König David und die Generationen weiter bis über Maria, bis auf Jesus Christus. Und so wurde das wahr, die Verheißung des kommenden Erlösers als Segen für die ganze Welt. Und darum hat der Herr Jesus den Auftrag gegeben seinen Jüngern, diese frohe Botschaft soll verkündigt werden in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Und in den vergangenen 2000 Jahren ist diese Botschaft auf allen 5 Kontinenten, allen Nationen verkündigt worden. Und überall, wo sich Menschen bekehrt haben, haben sie aus allen Völkern der Welt diesen Segen Abrahams erlebt. Und da, auf diesem Berg, hat Abraham seinen vierten Altar gebaut. Da, wo später Golgatha war. Ich lese aus Hebräer 13, Vers 12. Darum hat auch Jesus, damit er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Wir sehen im Leben Abrahams diese Verkettung, die uns warnt, Wir können es mit Sünde nicht leicht nehmen. Denn Sünden haben Auswirkungen, auch auf unsere Kinder und sogar Kindeskinder. Aber auf der anderen Seite wissen wir, dass der Herr gnädig ist und dass er vergibt und dass er wiederherstellt und dass er uns auch wieder zurückführt in seine volle Gemeinschaft, so wie Abraham in Hebron in voller Gemeinschaft war mit Gott. Das ist eben diese wiederherstellende Gnade Gottes, die für uns so wertvoll sein muss wie in dem Lied Amazing Grace. Erstaunliche Gnade. Aber es hilft uns, dass wir eben die Gnade nicht billige Gnade werden lassen, sondern wissen, nein, wir können mit der Sünde nicht spielen. Denn sie hat Auswirkungen und die ganze Welt spürt die Auswirkungen aus dem Leben Abrahams. Und so können wir viele Lektionen lernen von Ur bis Salem.